Danke, Vater, dass wir jetzt in deiner Gegenwart sein dürfen, so wie wir sind, Herr, dass du uns dieses Vorrecht gegeben hast, vor dir zu stehen, dir zu dienen in unserem Geist. Wir beten auch für diese Versammlung, dass du alles mit dir bedeckst, Herr, dass wir in dir, in Christus erfunden sind, dass du selbst uns heute Abend, heute Morgen neu begegnest und uns weiterführst. Vater, wir loben dich. Halleluja. Amen. Ja, wunderbar. Wir stehen vor dem Herrn, wir sind seine Priesterschaft und das müssen wir genießen, das müssen wir schätzen. Der Herr muss uns damit noch mehr beeindrucken. Ich habe das so geschätzt, auch die Mitteilungen und die Gemeinschaften jetzt, obwohl ich leider jetzt körperlich jetzt nicht dabei sein kann, aber trotzdem, ja, es ist eine Freude zu sehen, wie wir doch eine gemeinsame Priesterschaft sind, ja, wie wir nicht alle füreinander, für jeder für sich kämpfen, sondern wir sind ein Leib, wir sind ein königliches Priestertum, lob den Herrn, wir dienen dem Herrn gemeinsam. Wir können vielleicht jetzt mal ein paar Verse lesen, vielleicht kann man dort vor Ort in Vogelsbergdorf 1. Mose 1, Vers 26 und 27 lesen. Ja, 1. Mose 1, Vers 26 und 27.
Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.
Amen. Amen. Halleluja. Und jetzt noch 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 12 bis 18.
Weil wir also eine solche Hoffnung haben, brauchen wir großen Freimut und sind nicht wie Mose, der die Decke vor sein Angesicht hing, damit die Söhne Israel nicht das Ende dessen ansehen sollten, was aufhörte. Aber ihre Sinne wurden verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke beim Lesen des Alten Testamentes, da es nicht offenbart ist, dass sie in Christus getan wird. Doch bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke über ihrem Herzen. Doch wenn immer es sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke abgetan. Und der Herr ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir alle, die wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen und widerspiegeln, werden umgewandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als von dem Herrn Geist. Halleluja.
Amen. Wunderbar. Und jetzt noch eine Stelle aus dem Ende der Bibel, des Neuen Testaments, und zwar Offenbarung 22, Vers 3 bis 5.
Fluch der Ehe und der Thron Gottes und des Lammes wird in dir sein, und seine Knechte werden in dir. Und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen weder des Lichtes einer Lampe, noch des Lichtes der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Ja, Halleluja. Sie werden regieren. Das ist das Szenario, was für ewig, für die Ewigkeit gilt, was wir hier dort sehen in Offenbarung 22. Gott erfüllt seinen Plan, er erreicht sein Ziel mit den Menschen. Es ist wunderbar. Er hat es angefangen durch die Schaffung des Menschen, ja, nachdem die Schöpfung von Satan ins Verderben gerissen worden war. Und dort hat der Gott dann den Menschen geschaffen, um die Schöpfung wieder herzustellen für seinen Plan. Und der Mensch sollte nichts weiter sein als der Ausdruck Gottes, sollte ihn zum Ausdruck des Bild Gottes tragen und für ihn herrschen. Ja, das ist nichts anderes als eine Priesterschaft, eine königliche Priesterschaft. So ist Adam geschaffen worden, Adam und Eva, eine königliche Priesterschaft. Sie haben ihre Bestimmung leider verloren und Gott musste andere Wege nehmen, um den Menschen dann schließlich so weit zu bringen, dass wir, so wie wir es heute erleben, dass wir wieder in diesem Dienst zurückgefunden haben. Lob den Herrn. Unser Gott ist wunderbar und seine Wege sind wunderbar, sind herrlich. Ja, Halleluja. In 2. Korintherbrief sehen wir, was ein Priester, was Priester machen. Ja, sie schauen das Angesicht des Herrn. Ja, das 2. Korinther Kapitel 3, was wir vorhin gelesen haben, ist wichtig zu wissen. Priester haben nicht nur eine, wie soll man sagen, ein Ritual, eine äußere Tätigkeit, die sie erfüllen müssen, sondern sie stehen vor Gott. Ja, das ist ihre vornehmste Tätigkeit, ihre Aufgabe. Ja, und das sieht man schon durch die ganze Schrift. Immer wieder haben Menschen die Nähe Gottes gesucht. Gott hat sie berufen und sie sind mit Gott, sie haben mit Gott gelebt, wie sie auch immer geheißen haben. Sie haben ein Leben geführt in der Gegenwart Gottes, wie zum Beispiel ein Henoch, ein Abraham, ja, der Gott gedient hat, Gott gefolgt ist und immer wieder das Sprechen Gottes gehört hat, auf sein Sprechen reagiert hat, einen Altar gebaut hat. Ja, das war ein Priesterdienst, ein priesterliches Leben. Ja. Und so sehen wir das auch mit Mose, ja, der das Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Und Gott hat schon von Anfang an gesagt, ich mache euch zu einem Volk von Königen und Priestern. Ja, es war schon immer in seinem Herzen. Und wieder konnte das nicht umgesetzt werden, weil das Volk ungehorsam war und so weiter. Aber Mose, er hatte immer diese Beziehung zu Gott. Bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten, wenn er vor Probleme gestellt wurde, wenn er angegriffen wurde, wenn das Volk gezweifelt hat und gemurrt hat. Mose hat immer eine Reaktion gehabt, er wendet sich zu Gott. Er kommt zum Herrn, manchmal schreit er zum Herrn, manchmal wendet er sich zum Herrn, er betet und Gott zeigt ihm wieder, wie es weitergeht. Ja, so, das ist ein wunderbares Vorbild, das wir da haben. Und ganz besonders am Berg Sinai, wo Mose dann längere Zeit auf dem Berg ist und mit Gott in Gemeinschaft ist, da passiert etwas mit Mose. Ja? Als er herunterkommt, musste er sein Angesicht verhüllen, weil es leuchtete. Ja? Sein Gesicht scheint, es leuchtet. Da war eine Herrlichkeit zu sehen. Und diese Herrlichkeit, das ist einfach, wenn wir mit Gott in Gemeinschaft sind, dann färbt etwas von Gott auf uns ab. Ja, wir sind dann anders. Ja, das ist diese wunderbare Herrlichkeit Gottes. Ja, wir spiegeln etwas von seinem Wesen, von seinem Bild. Und das ist es, was das Priestertum ausmacht. Nicht, dass wir den Plan Gottes wissen und dann dafür beten und dann richtig dafür beten, dann machen wir diese Gebetskette und dann machen wir dieses Sondergebet und so weiter, sondern natürlich müssen wir für viele Dinge und sollen wir für vieles beten, ja, was der Herr uns aufs Herz legt. Aber in der ersten Linie kommen wir in seine Gegenwart, schauen ihn. Das ist das der Kern des Priestertums. Sonst haben wir nachher ein System, sag ich mal, von richtigen Vorgehensweisen, von richtigen Dingen, die wir lernen. Ja, Priesterdienst musste sogar auch gelernt werden. Aber selbst wenn wir das alles lernen nach äußeren Gesichtspunkten, kann doch sein, dass das Wesentliche fehlt. Das Wesentliche ist unsere Beziehung zum lebendigen Gott. Ja, die muss frisch sein, die muss echt sein. Und das ist es, was den Priester ausmacht. Ja, es ist einer, der steht vor dem Herrn, so wie er ist. Er ist einfach vor dem Herrn, offen vor dem Herrn und schaut den Herrn, sucht den Herrn. Ja, manchmal musst du gar nicht viele Worte machen, um in der Gegenwart des Herrn zu sein, zu beten. Ja, was willst du beten? Manchmal weißt du nicht, was du beten sollst, aber du öffnest dich einfach dem Herrn. Sagst einfach, Herr, hier bin ich. Ja, so wie der Samuel dort im Haus Gottes als kleiner Junge. Er legt sich dort schlafen im Haus Gottes. Ja, und Gott spricht zu ihm eines Nachts. Und er lernt, auf die Stimme des Herrn zu hören. Nicht nur zu ihm zu reden, sondern sagt, Herr, rede. Dein Knecht hört. Ja. Und so brauchen wir eine unkomplizierte, eine echte Gemeinschaft mit unserem Vater. Und der Mose kam vom Berg herunter, das sehen wir in 2. Korinther Kapitel 3. Wir haben vorhin einen Teil des Kapitels gelesen. Und der Paulus verwendet dieses Ereignis mit Mose, um zu zeigen, dass das, was Gott mit Mose getan hat, was schon so herrlich war, was schon so wunderbar war, was dort zu sehen war, zum Ausdruck kam, dass das bei weitem nicht die Herrlichkeit erreicht, die an uns heute offenbar wird. Ja, also wir stellen es uns immer so herrlich, so wunderbar vor. Mose kommt vom Berg herunter, er strahlt, er scheint alle sind beeindruckt und was doch Gott hier für ein wunderbares Werk an Mose getan hat. Und Paulus schreibt in Kapitel 3 von 2. Korinther ab Vers 7, wenn nun schon der Dienst des Todes, der mit Buchstaben in Stein geschrieben war, in Herrlichkeit erschien, so dass die Söhne Israel das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch aufhörte. Ja, also Mose, die Herrlichkeit, ich dachte immer, die Herrlichkeit musste verhüllt werden, weil es einfach zu schön war für das Volk Israel, zu herrlich, ja, also dass sie geblendet waren, aber nein, es war aus einem anderen Grund verdeckt, nämlich damit man nicht wahrnimmt, wie diese Herrlichkeit wieder verschwindet, ja, wie diese Herrlichkeit wieder weg ist nachher, ja, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch aufhörte. Wie sollte nicht vielmehr der Dienst des Geistes, und das ist der Dienst, den wir heute erfahren, der Dienst des Geistes sollte vielmehr in Herrlichkeit bestehen. Denn wenn schon der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, der Dienst der Verdammnis, das ist Gott, Gott gibt die 10 Gebote. Mose bringt diese Gebote dem Volk und er strahlt, ja, er strahlt die Herrlichkeit Gottes aus. Und doch war dieser Dienst ein Dienst der Verdammnis. Denn jeder, der nicht an alles sich hält, was dort geschrieben steht, er sei verflucht. Ja, also Mose bringt den Fluch, bringt den Tod, bringt Verdammnis zum Volk. Ja, und wie heißt es hier? Es ist der Dienst der Verdammnis. Wenn der Dienst der Verdammnis schon Herrlichkeit hatte, so hat der Dienst der Gerechtigkeit umso mehr überströmende Herrlichkeit. Der Dienst der Gerechtigkeit, das ist der Dienst, den wir heute haben. Das ist der Dienst, dass Christus uns durch seinen Tod und seine Auferstehung, durch sein Werk gerecht gemacht hat. Er ist der Gerechte, ja. Und er macht den gerecht, der des Glaubens an Jesus Christus ist. Ja, das ist der Dienst der Gerechtigkeit. Ist das nicht wunderbar? Ja, hier ist kein Dienst der Verdammnis. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat uns frei gemacht. Vom Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt also einen neuen Weg, wie Gott mit uns Menschen weitergeht, verfährt. Und das ist der Dienst des Geistes, der Dienst der Gerechtigkeit. Und der hat umso mehr überströmende Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, das hat was mit Ausdruck zu tun. Denn so gesehen ist die Herrlichkeit dort keine Herrlichkeit. Gegen die überschwängliche Herrlichkeit hier. Ja, also hier ist eine überschwängliche Herrlichkeit. Ja, was ist das für eine überschwängliche Herrlichkeit? Paulus kommt nach Korinth, predigt das Evangelium, Menschen kommen zum Glauben, es gibt dort Aufruhr, es gibt Probleme, aber die Gemeinde kommt hervor. Ja, und Paulus redet davon, das ist überschwängliche Herrlichkeit. Gegen das, was mit Mose damals passiert ist. Überschwängliche Herrlichkeit. Denn wenn das durch Herrlichkeit kam, was aufhört, wie viel mehr besteht das in Herrlichkeit, was bleibt? So, also das Gesetz kam durch Herrlichkeit. Aber das Gesetz hört auf. Es ist endlich. Es ist nebeneingekommen, lesen wir im Galaterbrief. Ja, es ist nebeneingekommen. Es ist ein Kinderbetreuer. Das Volk bewahrt auf Christus hin. Ja, es ist eine temporäre Maßnahme Gottes, das Gesetz zu geben, um sein Volk zu bewahren. Aber nicht eine endgültige Lösung. Das Endgültige, das Eigentliche ist mit Christus gekommen. Herr Jesus, ja, das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Ja, geworden, ja, das ist der neue Bund, in dem wir heute leben dürfen. Ja, und wir haben solch eine Hoffnung. Vers 12 heißt, weil wir nun eine solche Hoffnung haben, gebrauchen wir großen Freimut. Und sind nicht wie Mose, der die Decke vor sein Angesicht hing, damit die Söhne Israel das Ende dessen nicht ansehen sollten, was aufhörte. Aber ihre Sinne wurden verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke beim Lesen des Alten Testaments und so weiter, weil sie nur in Christus abgetan wird. Und es heißt, doch wenn immer es sich dem Herrn zuwendet, so wenn immer es sich dem Herrn zuwendet, hier ist die Rede vom Volk Israel, wenn es sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke abgetan. Oder du kannst auch sagen, damit es nicht nur für andere gilt, ja dort im Nahen Osten, sondern du kannst auch sagen, wenn immer es, nämlich mein Herz, sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke abgetan. Ja. Es ist das Herz, es ist das Volk, ja, es sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke abgetan. Diese Decke, ja, die Mose vor sein Angesicht hängen musste, ja, und die heute noch vor vielen Herzen hängt, ja, sie wird abgetan, wenn das Herz sich zu Gott, zu Jesus hinwendet. Das ist wunderbar, denn in Christus werden diese Schleier weggenommen. Und der Herr ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. So, da ist diese Decke weg und dann ist diese Herrlichkeit des Herrn zu sehen. Und wir alle, die wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen und widerspiegeln. So, wir haben immer so Vorstellungen, ja, oh, wie muss das aussehen, wenn die Herrlichkeit des Herrn sichtbar wird, wenn wir den Herrn schauen und widerspiegeln. Geschwister, genau so, wie es in der Gemeinde ist, so sieht das aus. Wir haben so einen direkten Zugang zum Herrn, wir öffnen ihm unser Herz, wir rufen ihn an, wir wenden uns zum Geist, ja, wir suchen sein Angesicht, Halleluja. Wir schauen ihn mit aufgedecktem Angesicht. Wenn wir zum Wort kommen, wir wollen es nicht nur verstehen, wir wollen den Herrn darin sehen. Ja, das ist unsere Art und Weise, wie wir den Priesterdienst im neuen Bund ausüben. Ja, lobe den Herrn. Ja, wir spiegeln sogar den Herrn wieder. Mose hat den Herrn wiedergespiegelt zu einem gewissen Grad. Aber wie wir gehört haben, diese Herrlichkeit hat aufgehört. Aber die Herrlichkeit, die der Herr uns gibt, heute im neuen Bund, die hört nicht auf. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, sie wird zunehmen. Ja, sie nimmt zu. Halleluja. Und zwar heißt es hier, wir alle, die wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen und widerspiegeln, werden umgewandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Oder du kannst auch sagen, von einer Herrlichkeit zur anderen. Ja? Jedes Mal, wenn du zum Herrn kommst, gibt's mehr Herrlichkeit. Lob den Herrn. Und das müssen wir schätzen, ja. Wir sind so privilegiert. Ja, und der Teufel will uns das immer, wie soll man sagen, entreißen, diesen Freimut. Wie kommen wir dazu, so einen Freimut zu haben, in der Gegenwart des Vaters zu sein? Ohne schlechtes Gewissen, ja, weil wir das Wort haben. Ja, zum Beispiel den Hebräerbrief, ja, los von dem bösen Gewissen, ja. Oder wie wir sehen, dass der Herr uns einen neuen und lebendigen Weg gebahnt hat. Vorwärts zum Thron der Gnade, ins Allerheiligste. Dieser Weg ist frei für uns. Da gibt's nicht ein nach hinten umdrehen. Oh, bin ich überhaupt qualifiziert? Kann ich so wie ich bin jetzt überhaupt nach vorne gehen? Ich bin doch überhaupt kein richtiger Priester. Guck mal mein Leben an. Ja, aber genau das nutzt der Feind, um dich zu hindern, vorwärts zu gehen. Weil er genau weiß, in dem Moment, wo du einen Schritt weiter nach vorne gehst, wo du hineingehst in die Gegenwart des Herrn, da hat er verloren. Da hat er verspielt. Ja, in dem Moment hat der Herr den Sieg. Lob den Herrn. Ja, das ist wunderbar. Ja, sieh, wie wir gestern auch gelesen haben, in Offenbarung, wo es heißt, sie haben ihn überwunden. Ja, ja, überwinden, ja, wir stellen uns überwinden so heroisch vor, ja, ich bin so stark, ich habe das hier, mein Leben da im Griff und ich mache alles richtig und ich bin ein Überwinder. Sie haben ihn überwunden wie durch das Blut des Lammes. Ja, wer braucht denn das Blut des Lammes? Ein Sünder, einer, der versagt hat. Für den muss ein Lamm sterben. Ja? Und das sind wir alle. Wir sind diese Sünder. Herr Jesus. Ja? Und jedes Mal, wenn du nach vorne kommst, seid ihr bewusst, ich darf nicht ins Allerheiligste, weil ich so gut war. Weil ich einen guten Tag habe. Weil ich überwunden habe. Nein. Weil das Blut des Lammes für mich spricht. Lob den Herrn. Und so wird's bleiben. Ja? Er ist von Anfang der Welt an geschlachtet. Und er ist der, der auf dem Thron sitzt, als wäre er gerade geschlachtet. Gerade geschlachtet. Warum? Weil ich das immer brauche. Ich brauche sein vergossenes Blut jeden Tag, wenn ich in seine Gegenwart komme. Lob den Herrn. Das macht mich, es gibt mir Freimut. Ja. Deshalb schauen, ist die erste Übung für uns Christen, nicht auf uns zu schauen. Nicht auf uns zu schauen. Nicht nach hinten zu schauen. Nicht zu vergleichen. Wir schauen nach vorne auf Christus. Und er ist wunderbar und er verändert uns. Wenn du auf ihn schaust, wirst du verändert. Ja. Wenn du auf ihn schaust, erfährst du Rettung. Ja. Dieses auf ihn schauen ist so durchgängig in der Schrift. Ja. Ob es die erhöhte Schlange war, die wir bei der Wüstenwanderung gesehen haben, wo alle gebissen worden sind, das ganze Volk hat rebelliert gehabt und musste dann diese Strafe erleiden von Gott mit diesen feurigen, mit diesen giftigen Schlangen. Und Gott befahl Mose, eine Schlange aus Metall aufzurichten. Und alle, die auf diese Schlange schauen, sie werden geheilt von diesem Biss der Giftschlangen. Es ist wunderbar. Das ist ein wunderbares Bild auf Christus. Ja. Selbst wenn die Schlange dich gebissen hat, schaue auf die eherne Schlange. Schaue auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist der Priesterdienst. Auf Christus schauen, so fängt's an. Auf ihn schauen. Lob den Herrn. In seiner Gegenwart sein. Und dann sehen wir Punkt B hier. Da gibt's noch ein paar Verse, die eigentlich hier falsch zitiert sind. Das macht aber nichts. Kommen wir gleich dazu. Wir haben Christus angezogen. Das kam gestern auch so gut heraus. Christus angezogen. Wir als Priester haben wir eine Kleidung. Ja? Wenn wir Adam anschauen, Adam und Abel, dort sieht man auch eine Kleidung. Ja? Sie wurden mit Fellen bekleidet. Und das zeigt, sie erleben, erfahren Erlösung. Gott hat ein Lamm sterben lassen, damit er diese Menschen dennoch annehmen kann. Ja, das ist der Tod Christi, ja, für unsere Sünde. Ja, das ist das, sage ich mal, die Basis. Das ist die Grundlage der Gemeinschaft mit Gott. Ja, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Ohne dass ein Lamm für dich stirbt, ein unschuldiges und ein fehlerloses Lamm für uns stirbt, können wir niemals in Gottes Gegenwart kommen. Das ist so. Ja, das hat Gott, das ist sein Weg, seine Art, seine Natur. Er kann keine Sünder in seine Gegenwart lassen. Ja, nur wenn dort entsprechend ein Opfer gegeben wird. Und dieses Opfer ist Christus. Und jetzt sieht man dieses Fell. Es ist das erlaubt es mir, in Gottes Gegenwart zu kommen, dass Christus für mich gestorben ist und sein Blut vergossen hat. Aber wenn wir dann weiterlesen in 2. Mose 28, dann sehen wir diese Kleidung der Priester. Das ist eine ganz andere Dimension. Ja? Wenn wir sehen, was Aaron und seine Söhne für Kleider anbekommen, das ist so, sage ich mal, herrlich. Daran kann man erkennen, dass Gott uns als Priester mit einem wunderbaren Vorrecht ausstattet. Wir erinnern uns, Gott wurde geschaffen im Bilde Gottes, in 1. Mose. Ja? Er hat Gottes Bild getragen, Gott zum Ausdruck zu bringen, durch seine Natur, durch sein Wesen, durch sein Erscheinen. Wir sehen hier die Priesterschaft bei Aaron, bekleidet mit den kostbarsten Materialien. Natürlich das Untergewand, ja, das ist ganz wichtig, war immer da, das bedeckt das Fleisch, ja. Ich gehe nicht jetzt im Detail auf diese Priesterkleidung ein, das wäre eine interessante Sache, da mal sich näher damit zu befassen. Das ist auch nicht die Absicht dieser Konferenz, dass wir das jetzt auslegen und so genau darauf eingehen. Aber diese ganzen Materialien, die wir dort finden, ja, muss ich nur ein bisschen was erwähnen. Zum Beispiel hier. Dies aber sind die Kleider, die sie anfertigen sollen. Eine Brusttasche und ein Ephod und ein Oberkleid, einen Leibrock aus gewirktem Stoff, einen Kopfbund und einen Gürtel. Diese heiligen Kleider sollen sie für deinen Bruder Aaron und für seine Söhne anfertigen, damit er mir den Priesterdienst ausübt. Heilige Kleider. Und dazu sollen sie das Gold, den violetten und roten Purpur, den Karmesinstoff und den Byssus nehmen. Sie sollen sie nun das Ephod aus Gold, violettem und rotem Purpur, Karmesinstoff, gezwirntem Byssus in Kunststickerarbeit machen. Er soll an seinen beiden Rändern zwei zusammenfügbare Schulterstücke haben. Man füge es mit ihnen zusammen. Und der Gurt, mit dem es angelegt wird, der sich oben befindet, soll von gleicher Arbeit aus einem Stück mit ihm sein, aus Gold, violettem und rotem Purpur, Karmesinstoff und gezwirntem Byssus. Und du sollst zwei Onyxsteine nehmen und die Namen der Söhne Israel darauf eingravieren, ja, zwei Onyxsteine, das sind edle Steine und dort werden die Namen der Söhne Israel eingraviert und dies hing dann auf den Schultern. sechs ihrer Namen auf dem einen Stein und die sechs übrigen Namen auf dem anderen Stein, nach der Reihenfolge ihrer Geburt. In Steinschneidearbeit als Siegelgravur sollst du die beiden Steine stechen, nach den Namen der Söhne Israel mit goldenen Einfassungen umgeben sollst du sie anfertigen. Dann setze die beiden Steine oben auf die Schulterstücke des Ephods als Steine der Erinnerung für die Söhne Israel, und Aaron soll ihren Namen auf seinen beiden Schultern tragen, vor dem Herrn zur Erinnerung. Weiter stelle goldene Einfassungen und zwei Ketten aus reinem Gold her. Als Schnüre sollst du sie herstellen in Seilerarbeit und die seilförmigen Ketten an den Einfassungen befestigen. Mache die Brusttasche und so weiter. Also alles sehr genau beschrieben. Dann gab es noch die Brusttasche mit diesen Edelsteinen dran. Und alles mit Gold, Karmesin, mit diesen feinen Werkstoffen, Farbstoffen, Byssus, ja, Karmesin, Purpur, ja, ein sehr edler Farbstoff, Purpur, königliche Farben. Und das zeigt, diese Priester tragen im übertragenen Sinn das Bild Gottes. Sie tragen dieses königliche, diesen herrschaftlichen, diesen wunderbaren Ausdruck Gottes, wenn sie dort im Haus dienen. Und das ist sehr, sehr, wie soll man sagen, das ist sehr wichtig. Gestern wurde auch gesagt, ja, wenn du auf die Straße gehst als Polizist und hast keine Uniform an, wird man nicht auf dich hören, wird man dich vielleicht sogar überfahren, ja, aber wenn wir Christus angezogen haben, wenn wir in diesem Dienst stehen, ja, das gibt diesen Priestern, diesem Priesterschaft auch eine Würde, ja, einen Ausdruck. Lob den Herrn. Und dieser Ausdruck ist nicht äußerlich, ja, das war damals im Alten Bund ein äußerliches Kleid, ja, viele Kirchen haben sich daran gehalten und versuchen das auch heute noch mit äußeren herrlichen Kleidern irgendwelche Gottesdienste abzuhalten. Aber das ist völlig aus der Zeit. Das ist nicht das, was Gott haben möchte, sondern wir sind Priester, indem wir im Geist vor dem Herrn stehen. Priesterdienst, ja, und wir haben Christus angezogen. Vielleicht können wir dazu mal den Epheser Kapitel 4, 22 lesen. Dass ihr den alten Menschen mit dem früheren Lebenswandel abgelegt habt, der sich verdirbt durch die Lüste des Betrugs, dass ihr aber im Geist eures Denksinns erneuert werdet und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Ja, hier sehen wir, es geht darum, dass wir in einem neuen Menschen leben. Ja, ein neues Wesen, das nach Gott geschaffen ist. Der neue Mensch ist nach Gott geschaffen. Wir sind alle durch unseren Glauben und unsere Taufe in einen neuen Menschen hinein versetzt worden. Wir haben Christus angezogen. Und jetzt sind wir nicht nur neu, sondern wir werden auch noch dem Wesen nach erneuert. Ja? Lob den Herrn, das ist wunderbar. Wir werden erneuert im Geist unseres Denksinns. Wir haben den neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist. Das ist dieses Priestergewand. Ja? Das ist etwas, was wir nicht äußerlich sehen können. Aber das kann man an uns trotzdem wahrnehmen. Ja, Menschen können es nicht beschreiben. Sie merken, oh, da ist was anders. An diesem Menschen, da leuchtet was. Ich habe die Geschichte schon öfters erzählt. Ich war, als ich jung im Glauben war, haben wir öfters in der Stadt mal Evangelium gepredigt. Und einmal waren wir dort und da kam ein Kommilitone von mir vorbei. und hat mich dort gesehen und grüßt mich. Und dann dreht er sich um und sieht ein paar andere Geschwister von uns. Und dann sagt er zu mir, oh, was sind denn das alles für scheinende Gesichter? Mir war das gar nicht so bewusst, dass ich die ganze Zeit mit Menschen zusammen bin, mit scheinenden Gesichtern. Lob den Herrn, aber das ist ein Ausdruck, den der Herr denen gibt, die in seiner Gegenwart sind, die ihn lieben, ja, die durch ihn, mit ihm leben. Das ist dieses priesterliche Kleid. Und da müssen wir auch dem Herrn vertrauen, dass der Herr diesen Ausdruck den Menschen zeigt. Ja. Es gab eine Situation in der Apostelgeschichte, da waren die Brüder unterwegs und haben das Evangelium gepredigt. Und weil dort ein Wunder geschehen ist, fangen plötzlich die Leute dort an, die Priester von Zeus, wollten dann dem Paulus und dem Silas, wollten sie opfern, ja, weil sie dachten, jetzt sind die Götter zu uns gekommen. Ja, der eine ist der Hermes und der andere ist der Zeus. Ja, und sie wollten da jetzt schlachten und opfern. Und das zeigt, sie haben eine Herrlichkeit gesehen, aber wussten damit nichts anzufangen, außer dass man die jetzt als Götter behandeln muss. Ja, aber so will der Herr, dass sein Ausdruck auch durch das Evangelium, durch unser Auftreten, durch unser Hingehen zu den Menschen, ja, sichtbar wird. Ja, der Herr möchte zum Ausdruck kommen durch eine Priesterschaft. Herr Jesus, ja, es gibt eine Stelle in Kolosser, können wir auch nochmal kurz lesen, Kolosser 3, Vers 10 bis 15.
Erkenntnis und Ebenbild dessen, der ihn erschaffen hat.
Wo weder Grieche noch Juden kann, weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein, noch gar was, Gütes, Gabe, Feier, sondern Christus ist alles und in allem. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, heilig und geliebt, ein Herz voller Hab, Freundlichkeit, Demut, Milde, Armut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn jemand eine Klage gegen den anderen hat, wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht ihn wieder an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und lasst den Frieden Christi Schiedsrichter sein in eurem Herzen, zu welchem auch ihr berufen worden seid, in einem Leib, und seid dankbar.
Amen. Wunderbar. Lobt den Herrn. Das ist eine Stelle, die zeigt, dass wir Christus angezogen haben. Ja, den neuen Menschen angezogen haben, der erneuert wird. Ja, er ist schon neu und er wird noch erneuert zur völligen Erkenntnis. Nach dem Ebenbilde des, der ihn erschaffen hat. Das heißt, wir werden in das Bild Christi hineinwachsen, immer mehr, ja, und sein Bild noch mehr, gewinnen durch die Gemeinschaft mit ihm. Und dort gibt es weder Grieche noch Jude, weder Beschneidung noch Unbeschnittensein. Das heißt, diese ganzen Unterschiede, die bei uns Menschen oft noch eine Rolle spielen, spielen im Reich Gottes keine Rolle mehr. Ja, sie sind im Leib Christi nicht mehr relevant. Die gibt es dort in dem Sinn gar nicht. Ja, sondern Christus ist alles und in allen. Wunderbar. So zieht nun an. Und jetzt, es heißt hier in Kapitel 3, Vers 10, wir haben den neuen Menschen angezogen. Ja, wir haben angezogen. Und dann heißt es hier in Vers 12, so zieht nun an. Ja, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, heilig und geliebt. Also wir sind Gottes Auserwählte, wir sind heilig und wir sind geliebt. Ja, wunderbar. Ja, Gott hat bezeichnet uns als Auserwählte, als Heilige, als Geliebte. Und er sagt jetzt, zieht jetzt an. Und jetzt sagt er nicht nur abstrakt, zieht Christus an. Sondern jetzt sagt er an dieser Stelle, zieht an ein Herz. Das Herz kam schon mal raus diese Tage. Ja? zieht an ein Herz voll Erbarmen. Erbarmen. Wann brauchst du denn Erbarmen? Ja. Ach, vielleicht, wenn jemand in einer ganz misslichen Lage ist. Wenn jemand zutiefst versagt hat, vielleicht gefallen ist, wenn jemand, ja, unwürdig ist, dann brauchst du Erbarmen, ja, Erbarmen, Erbarmen mit denen, die, ja, die vielleicht selbst an sich selbst zweifeln, Erbarmen. Ein Herz voll Erbarmen. Wir brauchen für übereinander nicht ein Herz der Kritik und der Zurechtweisung, sondern wir brauchen ein Herz voll Erbarmen. Ja? Wie heißt es, wenn jemand von einem Fehl übereilt wird, dann stellt ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen wieder her. In einem Geist der Sanftmut. Ja? Da brauchst du Erbarmen, Sanftmut. Ja, natürlich immer in der richtigen Haltung, ohne selbst vom Feind da noch erreicht zu werden. Freundlichkeit, Demut, Milde, Langmut, das sind alles Eigenschaften bzw. Tugenden des Herrn. Und wir sollen, das haben wir ja auch gesehen in 1. Petrus 2, die Tugenden des Herrn verkündigen als eine heilige Priesterschaft und eine königliche Priesterschaft, die wird es die Tugenden des Herrn verkündigen. Ja, lob den Herrn. Das tun wir, indem wir einander so begegnen, indem wir Christus in diesen Eigenschaften anziehen und einander in Christus begegnen. Milde, Langmut. Dann heißt es noch, ertragt einander, vergebt euch gegenseitig. Wenn jemand eine Klage gegen den anderen hat, wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Ja, es bleibt nicht aus, dass mal eine Klage da ist, dass jemand gegen den anderen eine Klage hat. Wir sollten immer in dieser Bereitschaft leben, dass wir einander vergeben. Ja, wenn es eine Auseinandersetzung oder einen Dissens gibt und wir nicht mehr bereit sind, dem anderen zu vergeben, wenn das, was der andere mir angetan hat, so schlimm ist, dass ich nicht mehr vergeben kann. Geschwister, dann ist eine sehr ernste Situation. Ja. Denn dann begebe ich mich selbst in die Lage, dass der Herr mir nicht mehr vergeben wird. Ja. Der Herr hat gesagt, vergebt euren Schuldigern. Ja. Vater, vergib unseren Schuldigern, so wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe. Denn wenn ihr die Schuld nicht vergebt, wird auch euer himmlischer Vater euch nicht vergeben. Das ist eine ganz ernste Sache. Ja. Wenn ich nicht vergeben kann, wenn ich so selbstgerecht bin, dass ich nicht von meinem hohen Ross heruntersteigen kann und verzeihen kann oder eine Entschuldigung annehmen kann, dann ist es sehr schlecht. Ja. Aber die Priesterschaft, die ist nämlich eine gemeinsame Priesterschaft. Wir müssen gemeinsam diesen Dienst ausüben. Lob den Herrn. Wir sind dazu verpflichtet, dazu verordnet, dass wir in dieser Priesterschaft gemeinsam dienen. Ja. Da gibt es nicht einen besseren und einen schlechteren Priester, sondern es gibt eine heilige, eine gemeinsame Priesterschaft. Lob den Herrn. Halleluja. In jeder Gemeinde üben wir diese Priesterschaft. Halleluja. Wir vergeben einander, wir nehmen einander an. Halleluja. Und wir ziehen die Liebe an, das Band der Vollkommenheit. Halleluja. Wunderbar. Ja. Und die Söhne Aaron trugen diese Kleidung. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, diese Kleidung, das ist nicht nur was für Fortgeschrittene, sage ich mal. Wenn du jetzt schon länger dem Herrn dienst und dann wird deine Kleidung immer hübscher, immer schöner, ja, du wirst immer herrlicher. Sondern von Anfang an, sobald du im priesterlichen Dienst bist, wird dir dieses Kleid angezogen und du bist Teil dieser wunderbaren Priesterschaft. Ich habe in dem Zusammenhang mich erinnert an Lukas 15. Lukas Kapitel 15. Dort sieht man einen jungen Mann. Das ist der sein Vaterhaus verlassen hat. Er hat einen Weg genommen, der völlig entgegen dem Plan seines Vaters war. Er hat sein ganzes Erbe sich auszahlen lassen und hat es dann in der Welt verprasst und ist am Ende bei den Schweinen gelandet. Er war völlig am Ende. Dort hat er sich dann besonnen, dass er ja bei seinem Vater wenigstens genug zu essen hätte, wenn er nur ein Tagelöhner wäre. Und dann hat er sich überlegt, was sage ich, wenn ich heimkomme? Hat er gesagt, ja, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin fortan nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Lass mich als einen deiner Tagelöhner für dich arbeiten. Tja, er konnte sein Sprüchlein nicht aufsagen. Der Vater hat ihn nicht zu Wort kommen lassen. Als er heimkam, stand sein Vater von Ferne und er sagt, und er fällt ihm um den Hals, läuft ihm entgegen, war von Mitleid ergriffen, eilt ihm entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn voller Liebe. Das ist unser Vater. Du denkst immer noch, der Vater kommt und mit erhobenem Zeigefinger. Du willst jetzt zurückkommen in mein Haus. Na, wo kommst du her? Wo ist das ganze Hab und Gut, das ich dir mitgegeben habe? Wie siehst du eigentlich aus? Der Sohn sagt zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Sklaven, schnell bringt das beste Kleid hervor und legt es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das ist nach wie vor das Wesen unseres Vaters. Diese Haltung hat er. Und wir sind oft so religiös. Wir basteln uns ein Bußkonzept im Kopf zusammen. Vater, was mache ich jetzt, wenn ich heimkomme? Oh Vater, wie kann ich eben am klarsten machen, wie mir das alles leid tut? Ich bin gar nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Ich will auch gar nicht mehr groß irgendwelche Privilegien haben. Ich will nur in irgendeiner Ecke dort sein und arbeiten und dann eben genug zum Essen haben oder irgend sowas. Wir sind so religiös gepolt, ja. Oder auch der andere Sohn, der schon die ganze Zeit beim Vater war, er hatte so die Vorstellung, ich diene die ganze Zeit und ich bekomme nie etwas für mich um mich zu freuen. Ja. Das ist ein völlig falsches religiöses Konzept, dass das Leben mit Gott eine trockene, eine entbehrungsreiche und eine anstrengende Sache sei. Ja, völlig falsch verstanden. Ja, aber dieser andere Sohn, der innehält und sich daran erinnert, dass es einen Vater gibt und zurückkommt, auch er hat Vorstellungen. Kann ich überhaupt, so wie ich bin? Da darf ich doch gar nicht richtig, da kann ich doch gar nicht mehr so dabei sein wie früher. Da bin ich doch ja gebrandmarkt und ich bin doch eine Schande für meinen Vater. Ja, der kann mich doch da nicht wieder aufnehmen. Und doch, der Vater geht über diese Einwände völlig hinweg. Als gäbe es diese Gedanken gar nicht. Er macht ein Fest und freut sich über die Maßen, dass dieser wieder zurückgekommen ist. Und Geschwister, Vielleicht geht es uns manchmal ähnlich. Wir haben vielleicht eine Phase, wo unser Gebet, wo wir das Gebet vernachlässigen, wo wir anderen Dingen in unserem Leben Raum gegeben haben. Und jetzt reden wir von Priesterdienst, von einer königlichen Priesterschaft. Und wir fühlen uns verdammt, weil wir das doch alles schon wussten, aber wir haben nicht danach gelebt. Ja, wir brauchen auch hier die Gnade vom Herrn, dass wir das Herz des Vaters erkennen. Ja, sonst werden wir uns selber ein Bein stellen. Sonst werden wir auf den Teufel hören. Ja, wir überwinden, indem wir nicht auf den Teufel hören. Ja, sondern indem wir uns einfach neu in die Gegenwart des Vaters begeben. Und vielleicht dazu ein Vers aus dem Jakobusbrief. Das ist Jakobus Kapitel 1. Jakobus 1, Vers 5. Wenn aber jemandem unter euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott. Ja. Also Priester machen das, sie kommen zu Gott, wenn ihnen was fehlt. So bitte er Gott. Der allen großzügig gibt. Ist wunderbar. Gott gibt großzügig. Ich weiß, er wartet manchmal nur darauf, dass wir zu ihm kommen. Ja. Ja. Vielleicht gibt er dir nicht so viel großzügig, weil du nicht zu ihm kommst. Jetzt kommst du da zu ihm, brauchst Weisheit. Du brauchst Hilfe auch in vielen Dingen. Oder auch was das Gemeindeleben betrifft. Wir kommen zu ihm. Kommen in seine Gegenwart. Gott, der allen großzügig gibt. Und dann kommt hier eine Aussage und keine Vorwürfe macht. Keine Vorwürfe macht. Ja. Du kommst zu Gott und sagst, oh Vater, hier ist mir ein Problem, hier ist mir was passiert. Und er macht nicht einen Vorwurf und sagt, warum bist du nicht gleich gekommen? Warum kommst du erst jetzt? Warum hast du da nicht früher aufgepasst? Er macht keine Vorwürfe. Er macht dem zurückgekehrten Sohn keine Vorwürfe. Ist das nicht wunderbar? Der Vater schaut nach vorne. Er schaut nicht nach hinten. Und wenn du dein Herz ihm zuwendest, macht er dir keine Vorhaltungen, sondern er freut sich. Das ist in seinem Herzen. Gell? Er liebt diese Gemeinschaft mit uns und das ist ihm sehr kostbar. Lob den Herrn. Und dann gibt es diese Stelle am gehen mal zum Römer Kapitel 1. Wir gehen jetzt weiter mal mit dem Priesterdienst. Römer 1, Vers 9. Das ist ein Vers, der zwei Dinge zeigt. Nämlich erstens mal, dass wir in unserem Geist dienen, dass wir Gott im Geist dienen. Wir dienen nicht irgendwie, sondern wir dienen Gott im Geist. Ich diene Gott in meinem Geist am Evangelium seines Sohnes. Ja. Das heißt, Paulus dient am Evangelium. Er hat immer zwei Zielrichtungen, wo er dient. Das eine ist, er dient am Evangelium. Und das zweite ist, er ist ein Diener der Gemeinde. Ja. Das sieht man im Kolosser Kapitel 1, Vers 24. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch fehlt, an den Drangsalen Christi für seinen Leib, welcher die Gemeinde ist, deren Diener ich geworden bin, nach der Haushalterschaft Gottes, die mir für euch gegeben ist. Also Paulus dient der Gemeinde und er dient am Evangelium. Ohne Evangelium gibt es keine Gemeinde. Wenn wir Apostelgeschichte verfolgen, sehen wir, dort wurde das Evangelium gepredigt und von dem Zeitpunkt an gab es die Gemeinde. Es gab zuerst die Gemeinde in Jerusalem, die ist mehr und mehr gewachsen. Ja, dann gab es später Gemeinden in anderen Orten. Ja, dann gab es Gemeinden unter den Nationen, ja, weil Brüder, Geschwister da waren, die das Evangelium gepredigt haben, verkündigt haben. Das ist der Charakter des Christenlebens, es ist ein wachsendes Leben, ein Leben, das sich mitteilt, das sich austeilt, das zunimmt, indem das Wort geredet wird, das Evangelium, dem ich diene in meinem Geist am Evangelium seines Sohnes. Und doch, das Evangelium hat ein Ziel, nämlich die Gemeinde wird hervorgebracht. Also, Evangelium und Gemeinde. Und du kannst auch sagen, gehört zusammen. Ja, die Gemeinde ist auch das Evangelium, zumindest Teil des Evangeliums. Ja, das Evangelium geht von der Gemeinde aus und es führt zur Entstehung von Gemeinden. Das ist der Charakter des Evangeliums. Halleluja, lob den Herrn. Und jetzt sieht man, der Paulus dient am Evangelium. Und es ist ein priesterlicher Dienst, den er ausübt. Das kann man auch sehen in Kapitel 15, Vers 16, dass ich ein Diener Christi Jesu für die Nationen sein soll, um als Priester mit dem Evangelium Gottes zu dienen, damit das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt in dem Heiligen Geist. Das ist ein wunderbarer Ausdruck, dass ich ein Diener Christi Jesu für die Nationen sein soll. Halleluja. Ja, das ist wunderbar. Das ist sein Verständnis von Evangelium ist, dass er ein Diener Christi für die Nationen sein soll. Er dient Christus, er steht vor dem Herrn und er sieht sich als Priester. Ein Priester, der mit dem Evangelium Gottes dient. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Wenn du Menschen das Evangelium bringst, du bist ein Priester. Du bringst Gott zu den Menschen. Das ist Priesterdienst. Ist das nicht ein Vorrecht? Ja, die Menschen kennen nur fromme Sprüche. Sie kennen, Sonntagspredigten, schöne Worte, theologische Worte, wenn sie schon was mit Christentum zu tun haben. Ansonsten ist ihnen das Leben des Herrn, das Evangelium gar nicht so vertraut. Aber wenn du jetzt kommst und auf eine ganz menschliche und normale Art und Weise ihnen etwas von Christus mitbringst, mitteilst, dann dienst du, dann begegnet diesen Menschen ein Priester. Du kommst vom Himmel her mit dem Wunderbarsten, was es gibt. Ja, du bringst ihnen Christus. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Dienst. Und denn es geht ja auch nicht nur darum, dass Menschen etwas von Gott bekommen. Ja, so, wenn du denkst, na ja, gut, jetzt bringen wir den Menschen diese wunderbare Errettung. Ja, das ist die eine Seite. Aber wer denkt schon dran, dass Gott auch was für sich haben will? Ja, das haben wir diese Tage auch schon mal gehört. Gott hat auch ein Bedürfnis. Ein Bedürfnis, nämlich, dass auch er, dass für ihn etwas zurückkommt. Ja, von dem, was er gegeben hat. Er hat seinen Sohn gegeben. Er hat alles geschaffen. Ja, und er hat alles vorbereitet. Und jetzt erwartet er, dass ein Opfer aus den Nationen zu ihm zurückkommt. Ein Opfer. Das ist keine Methode, dass wir sagen, so jetzt müssen wir opfern. Ja, darum geht es überhaupt nicht. Ja, es geht ja nicht darum, wie können wir jetzt Gott ein Opfer bringen. Nein, wir predigen das Evangelium. Wir kümmern uns um die Menschen, die wir zum Herrn führen. Ja, und wir dienen ihnen mit Leben. Ja, und wir merken, diese Menschen, sie fangen an, Gott zu lieben. Ja, und Gott die Ehre zu geben. Ja, und Gott zu loben. Ja, das ist ein Opfer. Sie geben sich dem Herrn hin, geben sich auch fürs Gemeindeleben hin. Das ist ein Opfer. Ja, und dieses Opfer, das genießt der Vater ganz besonders. Ja, wenn Menschen durch Christus zurückgebracht werden in seine Gegenwart. Halleluja. Ein Opfer für die Nationen. Halleluja. Das ist wunderbar. Jede Gemeinde soll so ein Opfer sein, nicht nur ein Opfer bringen in dem Sinn, ja, sondern Unser Leben soll ein Opfer sein. Das sehen wir auch in Römer Kapitel 12. Ich ermahne euch, Vers 1, durch die Erbarmungen Gottes, dass ihr eure Leiber gebt zum lebendigen und heiligen Opfer, Gott wohlgefällig. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das heißt, wenn wir uns dem Herrn geben, wenn wir unsere Zeit dem Herrn geben, du gibst dem Herrn eine Zeit, weiß nicht wie lange, ich möchte hier keine äußeren Vorgaben machen oder Maßstäbe setzen, aber du gibst dem Herrn eine Zeit, wo du mit ihm sprichst. Ob das morgens ist oder abends oder zum Zwischendurch, in deiner Mittagspause, ja, bei deinem Spaziergang. Du gibst dem Herrn deine Zeit. Du gibst ihm dein Herz. Geschwister, das ist ein lebendiges Opfer. Das wird der Vater sehr genießen und er braucht das. Ja. Er braucht auch diesen Genuss. Ja. Ist für ihn eine große Freude, ja, dass Menschen da sind in seiner Gegenwart. Ja. Wie wir es auch sehen in Offenbarung 22, wisst ihr, viele Dienste gibt es und viele Gaben und so weiter. Ach, es gibt so vieles. Wo aber dann der Paulus schreibt im zweiten Korinther, im Korintherbrief, 1. Korinther, dass alles vergehen wird. Alles ist Stückwerk. Ja, unsere Weissagung ist Stückwerk. Unsere Erkenntnis ist alles Stückwerk. Aber welcher Dienst bleibt bis am Ende? Das ist der Priesterdienst. Es ist in Offenbarung 22. Es wird keinen Fluch mehr geben. Der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, also in dieser Stadt, Neuen Jerusalem. Und seine Knechte werden ihm dienen. Halleluja. Ja, seine Knechte werden ihm dienen. Und es steht auch nicht da, wie dieser Dienst aussieht. Ja, es steht nicht da, wie diese Gottesdienste geordnet sind. Wie diese Dienste sich äußern. Seine Knechte werden ihm dienen. Nur dieses Wort dienen hat im Bibelgriechisch die zusätzliche Bedeutung priesterlich dienen. Es ist ein priesterliches Dienen. Und sie werden sein Angesicht schauen. Ja, das ist Teil dieses Dienstes, dass sie sein Angesicht schauen. Das haben wir bei Mose gesehen. Das lesen wir im 2. Korintherbrief bei Paulus. Und das lesen wir hier. Ja, sie werden sein Angesicht sehen. Das sind die Dinge, die nicht vergehen. Ja. Wenn das Vollkommene kommt, vergeht das Stückwerk. Es ist kein Stückwerk hier, sondern sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Lob den Herrn. Das heißt, es ist erkennbar, sie gehören Gott. Gott hat ihnen seinen Stempel aufgedrückt. Halleluja. Sie sind klar gekennzeichnet. Ihr Denken ist von Gott regiert, ja, das ist am Kopf, an der Stirn. Sie dienen Gott und sie ertragen seinen Ausdruck. Halleluja. Das ist dieser Dienst in Ewigkeit. Und der hat schon angefangen. Lob den Herrn. Ich möchte weiter mit euch zusammen an diesem Dienst, an diesem wunderbaren Dienst teilhaben. Danke, Vater, für dieses Vorrecht, dass du uns gegeben hast in Christus, dass wir so einen Weg haben, in deiner Gegenwart zu leben, immer wieder vorwärts zu kommen, immer wieder vor dir zu stehen und auch gemeinsam deine Anliegen zu tragen. Wir beten auch, dass das Evangelium noch mehr einen Weg hat in unserer Umgebung, durch uns, durch alle Heiligen, durch die Gemeinde, Herr. Oh, wir loben dich, wir danken dir. Wir beten, dass dir auch ein angemessenes Opfer bereitet wird. Amen.